auf dieses Urteil zur möglichen Insolvenz des Betreibers A1 Mobil bzw. zu seinen Nachforderungen, darauf haben ja schon viele gewartet. Denn das ist ja das erste Gerichtsurteil zu einem solchen großen ÖPP-Autobahnprojekt.
Worum ging es denn da genau?
Da ging es darum, dass der Betreiber, das ist eine Projektgesellschaft mit dem Namen A1 Mobil, die aber eben Tochter ist von anderen größeren Konzernen, dass diese Projektgesellschaft den Bund verklagt hat und hat gesagt, der Vertrag, der war einseitig schlecht für uns und uns sind dadurch Gewinne entgangen und die möchten wir gerne von euch fordern. So. Und der Bund hat gesagt, ist nicht. Und dann wurde die Klage sozusagen noch eine neue Runde gegeben. Und jetzt hat das Landgericht nahezu endgültig geurteilt. Das Gericht hat gesagt, wenn ihr Risiken einkalkuliert, ihr kalkuliert ja auch, dass die Gewinne höher sind. Und wenn dann Verluste eintreten, dann müsst ihr die tragen.
Das ganze Projekt lief darauf hinaus, dass sich ein privater Konzern bzw. eine GmbH und Co. KG und eine GmbH und noch eine GmbH gemeinsam zusammengeschlossen haben, um dem Bund die Arbeit abzunehmen, ein 73 Kilometer Teilstück einer Autobahn zu bauen und danach auch instand zu halten. Über 30 Jahre. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, das ist eine sogenannte öffentlich-private Partnerschaft und dabei ist eben für 30 Jahre der Betrieb übertragen worden und am Anfang stand noch der Ausbau dieser Autobahn auf 3 Spuren, dieses Autobahnabschnittes. Und das ist eine Privatisierungsform. Das heißt also, der Staat zieht sich zurück. Die Beschäftigten werden übertragen, die Autobahnmeistereien gehen in das Eigentum über. Und dann muss der Private das machen und erhält sein Geld vom Staat, in diesem Fall über die Lkw-Maut. Das heißt in Fachterminologie sogenanntes A-Modell, das stand für Ausbau. Und da gab es eben eine Vergütungsregelung und im Zuge der Finanzkrise, der Vertrag ist jetzt etwa 10 Jahre alt, kam es dann aber dazu, dass da weniger LKWs gefahren sind, als die Privaten erwartet haben. Und damit hatten sie weniger Einnahmen und da haben sie jetzt geklagt. Man muss aber noch was anderes hinzufügen, um das zu verstehen. Die Privaten sind ja eben dann auch in der Situation, dass sie diesen Ausbau selbst über Kredite finanzieren. Das heißt also, diese GmbH, die hat 25.000 Euro Eigenkapital und irgendwo nochmal 10.000 oder 11.000, glaube ich, in dem Fall sogar über die KKG. Ansonsten hat die nichts. Und die muss jetzt aber dieses 650 Millionen Euro Projekt dieser Ausbauinvestitionen mit Brücken abreißen, neu setzen und so weiter bezahlen. Und das machen die über Kredite. Diese Kredite sind Bankkredite. Und da haben die jede Menge Gläubiger, von denen sie sich diese Kredite geholt haben. Und die werden dann über die 30-Jahres-Phase mit zurückbezahlt. Also da ist nicht nur der Betrieb drin, sondern auch diese Kredite und die Zinsen. Und mit dieser Kreditrückzahlung sind die Privaten ins Hintertreffen geraten und haben sich dann, glaube etwa 2011 oder 2012 schon, mit den Banken auf ein Stillhalteabkommen geeinigt. Also das ist eigentlich relativ unüblich. Normalerweise wären die pleite gewesen. Die Banken hätten gesagt, wir wollen unser Geld und die Firma hätte selbst konstatieren müssen, okay, wir haben weniger Geld übrig, als wir Forderungen haben, damit sind wir insolvent. Wir müssen das anmelden als insolvent, sonst ist es Insolvenzverschleppung, ist ja gleich ein Straftatbestand. Durch dieses Stillhalteabkommen, dass die Banken von sich aus gesagt haben, okay, wir erheben diese Forderung nicht bis zum Ausgang eines Gerichtsverfahrens, dadurch waren die nicht pleite, sondern die Pleite war verzögert. Und jetzt kommt auch der Punkt, an dem wir das kritisieren oder wo wir eine neue Kritik in dieses Ding reinbringen. Erstmal ist es ja gut, wenn festgestellt wird, dass der Bund nicht jedem Privaten, mit dem er irgendwann mal einen Vertrag abschließt, jede Nachforderung bezahlen muss. Und so wurde dieses Urteil jetzt auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen und zwar übergreifend, also von der Linkspartei über den ADAC und bis hin zum Verkehrsministerium. Ja, Verkehrsministerium hat schon vor 2 Jahren gesagt, sollte er doch pleite gehen, also sinnbildlich gesagt, das ist für uns ein Schnäppchen. Das Schnäppchen ist übrigens wörtlich zitiert. Aber so ist es nicht. Dazu muss man diese ÖPP-Verträge dann doch besser verstehen. Und der Verkehrsminister in jedem Fall versteht sie besser. Insofern ist diese Aussage schon, naja, hart an der Grenze zur Täuschung. Diese Verträge sind ja so gemacht, dass die Firma diese Zusage, dass das Geld bezahlt wird über diese 30 Jahre, festgegeben wird. Sonst könnte eine kleine Firma Ich meine, die ist ja extra klein gemacht, dahinter stehen große Firmen. Aber diese Firma ist rechtlich klein und hat eben nur 25.000 bzw. 36.000 Euro Eigenkapital. Die könnte so ein großes Ding gar nicht wuppen von 650 Millionen Volumen. Also bekommt sie diese Garantie vom Staat, wir bezahlen. Und diese große Zahlungsgarantie, die steht dann praktisch in den Büchern der Gesellschaft. Auf der einen Seite steht, was sie an Forderungen hat gegenüber den Banken für die Kredite, die sie aufgenommen haben, und die Zahlungsgarantie vom Bund. Und in diesem Gerichtsurteil, das wir jetzt da hatten, geht es aber überhaupt nicht darum. Da geht es nur um entgangene Gewinne. Jetzt wird die Gesellschaft pleite gehen, sagen wir jetzt mal einfach voraus, weil dieses Stillhalteabkommen ist jetzt hinfällig. Ich meine, jetzt ist kein Geld mehr zusätzlich zu erwarten. Die hatten zu wenig Einnahmen, um ihre Kredite zu bedienen. Damit sind die dann demnächst pleite. Wenn sie jetzt pleite sind, dann wird es richtig teuer. Und das ist, worauf wir hinweisen wollen. Diese öffentlich-privaten Partnerschaften sind nachteilig für die Gesellschaft, für die Öffentlichkeit, für den Bund als Stellvertreter. Und zwar in jedem Fall. Entweder wenn Gewinne nachgezahlt werden müssen oder wenn die Gesellschaften pleite gehen. Und in dieser Pleite ist es jetzt eben so, die Verträge, die diese Zahlungsgarantien beinhalten, die wird auch der Insolvenzverwalter durchsetzen vor Gericht. Und das Geld wird er kriegen. Davon gehen wir aus. Andersrum gesagt, es gibt ja noch viel mehr ÖPPs, öffentlich-private Partnerschaften in Deutschland auf Autobahnen. Alle diese GmbHs haben auf der einen Seite Schulden bei Banken und auf der anderen Seite die Forderungen gegen den Bund. Wenn sich jetzt herausstellt, dass diese Forderungen gegen den Bund gar nicht haltbar sind, dann sind die alle sofort pleite, weil ja da in den Büchern nichts weiter drin steht. Also wir gehen davon aus, diese Forderungen müssen bedient werden. Das heißt also, der Bund muss bezahlen. Aber er hat auch noch das Problem, dass er die Pleitegesellschaft jetzt auch noch im Betrieb unterstützen muss. Denn eine Autobahn ist ja irgendwie kein Ponyhof. Der Betrieb muss sicher sein, da darf es keine Unfälle geben. Die sind jetzt aber insolvent, das heißt, die Mitarbeiter laufen weg, das Management ist als erstes sozusagen aus der Tür und der sichere Betrieb ist gar nicht mehr einfach herstellbar. Das heißt, der Bund muss einspringen und das sicherstellen oder die Autobahn sperren. Das wird er sicher nicht machen. Also das heißt, die fahren von hunderten Kilometer Entfernung, Betriebsdienste, Wagenmaterial und so weiter dahin und haben ein riesiges, teures Ding am Hals und gleichzeitig müssen sie weiter die Verträge bedienen, weil die Banken hinter diesen Forderungen stehen. Absurd. Das ist übrigens ein lukratives Geschäft, sich in solche Sachen einzukaufen, deswegen sind auch schon Hedgefonds eingestiegen. Zwei Hedgefonds haben sich in die A1 Mobil schon eingekauft und wollen diese Kredite jetzt gerne beitreiben, weil das ja Geld ist für nichts. Die Leistung muss nicht voll erbracht werden, aber das Geld ist sicher.
Das ist Steuergeld, was dann praktisch wieder in die Säckel fließt.
Definitiv.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Diese ÖPP-Projekte mit Autobahnen gehen von Gewinnen aus, die durch Lkw-Maut einfließen?
Das ist für den im Großteil der schon länger laufenden öffentlich-privaten Partnerschaften so gemacht. Die neueren Modelle, die haben nicht dieses A-Modell, von dem ich vorhin gesprochen habe, Ausbaumodell, sondern bei denen heißt das jetzt V-Modell, das steht für Verfügbarkeit. Da gibt es keine Verknüpfung mehr mit der Maut, sondern der Bund sagt, wir zahlen, wenn die Autobahn befahrbar ist.
Okay, also verfügbar. Da ist dann nicht mehr diese Verknüpfung da, dass man eigentlich noch mehr Verkehr auf die Straße holen will.
Genau, da ist es so, dass in dem A-Modell ist das sogenannte Verkehrsmengenrisiko an den Privaten übertragen. Das muss ja kalkulieren. Wie viel Verkehr ist da? Was mache ich da? In den neuen Verfügbarkeitsmodellen übernimmt der Bund dieses Verkehrsmengenrisiko. Das ist auch gewissermaßen teuer, weil es ja auch sein kann, denkt man einfach an den Klimawandel und an die Verkehrswende, die wir uns alle wünschen. Der Bund wird auch für diese Autobahnen zahlen, wenn da nur sehr wenige fahren. In 30 Jahren werden vielleicht nicht mehr so viele LKWs fahren wie heute. Der Bund zahlt aber das gleiche Geld. Und viel fahren heißt viel Abnutzung. Da muss man viel machen. Wenn wenig fährt, muss man da nicht mehr viel machen, kriegt aber das gleiche Geld.
Gibt es sowas eigentlich auch in München oder beziehungsweise in Bayern? Jetzt ist die A1 relativ weit von uns entfernt. Gibt es da ein Beispiel, was wir vielleicht sogar täglich erleben könnten?
Also in Bayern gibt es 4 große ÖPP-Projekte. Eines davon hat noch nicht richtig begonnen. Das ist auf der A3 zwischen Fürth respektive Erlangen und dem Anschlusskreuz Bibelried. Dazu kann ich noch nicht so viel sagen, außer dass es ein riesiges Volumen hat, also irgendwas über 2 Milliarden Euro. Die anderen 3 Abschnitte sind auf der A8 zwischen Ulm und Augsburg, respektive zwischen München und Augsburg. Und da haben wir enorme Kostensteigerungen, und zwar schon jetzt, obwohl die noch gar nicht so lange laufen. Da haben wir auf der A8 zwischen Augsburg und Ulm eine Kostensteigerung um 59% und zwischen München und Augsburg haben wir eine um 42%. Es gibt noch ein drittes oder viertes, je nachdem wie man zählt. Das ist auf der A94 zwischen Forstinning und Makel. Da haben wir auch eine Kostensteigerung, in dem Fall um 29%. Also das heißt, wir haben öffentlich-private Partnerschaften. In dem Fall stehen die Gesellschaften noch nicht vor der Pleite, aber dafür zahlt der Staat zwischen, sag ich mal, rund 30 oder 60% gerundet mehr, als man damals kalkuliert hat und als wir, es gab ja Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, man hätte denen ja den Zuschlag vielleicht gar nicht gegeben oder hätte die Projekte so nicht umgesetzt, wenn man gewusst hätte, es wird 30 bis 60% teurer. Also das ist der Effekt. Und warum Bayern da so enthusiastisch in diese völlig überteuerten Projekte reingerannt ist, das fragen wir uns natürlich.
Naja, Verkehrsminister sind ja immer aus Bayern in den letzten Legislaturperioden gewesen. Und
das ist tatsächlich jetzt eine, man möchte sagen, bezogen auf öffentlich-private Partnerschaften, eine unselige Tradition, denn diese bayerischen Verkehrsminister waren alle, einschließlich des aktuellen, Fans von diesen öffentlich-privaten Partnerschaften, die aber für uns ja eben so teuer sind und obendrein auch noch große Demokratiefragen aufwerfen, denn wer bestimmt denn eigentlich über unser Verkehrssystem auf den Abschnitten, auf denen solche Verträge laufen, auf jeden Fall die Privaten. Also da ist eine Verkehrswende jetzt gar nicht so einfach durchzusetzen. Wenn man sagt, wir wollen gar nicht, dass da viele LKWs fahren, dann sagen die, ja, was ihr wollt oder nicht, ist uns erstmal egal. Wir haben Verträge und die werden erfüllt. Ob das Klima darüber zugrunde geht, ist uns egal. Wir haben die jetzt erstmal 30 Jahre, das haben wir kalkuliert.
Das bringt mich zu Ihrem Namen der Organisation Gemeingut in Bürgerinnenhand. Was definieren Sie denn als Gemeingut und warum betrifft das gerade diese öffentlich-privaten Partnerschaften?
Gemeingüter sind aus unserer Sicht all die Einrichtungen, auch Infrastrukturen, die der Daseinsvorsorge dienen. Mindestens die sind Gemeingüter. Das sind Einrichtungen, die für die Gesellschaft gemacht werden. BASF hat auch Infrastrukturen oder andere Firmen, die sind jetzt nicht unbedingt Gemeingut und sind auch in privatem Eigentum. Aber es gibt Gemeingüter, die auch in privatem Eigentum sind. Zum Beispiel die Stromnetze in Deutschland. Aber es gibt eben auch Gemeingüter, die in öffentlichem Eigentum sind, aber schlecht kontrolliert und gesteuert, so wie die Deutsche Bahn AG. Und es gibt Gemeingüter, die in öffentlichem Eigentum sind, so wie die Autobahnen, die gehören auch in dem Fall dem Bund und der Öffentlichkeit, die aber eben durch solche langlaufenden Verträge praktisch auf diesen Abschnitten formell und materiell privatisiert sind, bis zum Ablauf dieser Verträge. Und wir kritisieren das aus der Sicht der Bürgerinnen und Bürger, weil wir sagen, das, was uns alle angeht, was für uns unverzichtbar ist, weil es Daseinsvorsorge darstellt, das müssen wir auch selbst kontrollieren und steuern können. Da geht es ums Geld natürlich, aber es geht auch um die Sicherheit. Das muss gewährleistet sein. Es geht auch um soziale Fragen. Daseinsvorsorge ist immer auch sozialer Ausgleich. Das heißt, alle müssen das bekommen können und es muss ihnen so bereitgestellt werden, dass sie auch darauf zugreifen können. Also im Wasser kennt man das, wenn die Wasserpreise durch die Decke schießen, sodass man sich das elementare Gut nicht mehr kaufen kann, dann ist was in Schieflage geraten. Und unsere Erfahrung ist eben die, dass die allgemeine Bereitstellung von einer Daseinsvorsorgeeinrichtung, das kann auch nur die Allgemeinheit leisten, bestimmen und kontrollieren. Und deswegen haben wir vor 9 Jahren diesen Verein, diese Organisation gegründet, um das ja zu unterstützen, durchzusetzen, denn wir haben festgestellt, dass die Daseinsvorsorge, so wichtig sie ist und so viel Geld auch da reinfließt, sie hat irgendwie keine eigenen Anwältinnen und Anwälte, die sich um ihre Belange kümmern. Wir setzen uns eben dafür ein, dass diese Gemeingüter eben diese uns alle betreffenden Einrichtungen pfleglich behandelt und eben gut gesteuert und kontrolliert werden.
Und wie könnten sich jetzt Hörerinnen in Fürth oder auch bei München sich gegen die öffentlich-privaten Partnerschaften da im Straßenbau wehren? Was wären erste Schritte, die Sie empfehlen würden?
Also es gibt zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Also zum einen ist es so, wir fordern, dass diese öffentlich-privaten Partnerschaften generell eingestellt werden. Wir sagen, das ist so bekannt mittlerweile, diese negativen Folgen, das sagt der Bundesrechnungshof schon seit vielen Jahren, also Schluss mit diesen öffentlich-privaten Partnerschaften. Und dazu haben wir einen Aufruf auf der Webseite, auf gemeingut.org. den kann man unterzeichnen, werden wir irgendwann im nächsten Jahr überreichen, um diesen Druck zu verstärken, dass man jetzt mal einfach mal Schluss macht mit diesen ÖPPs. Wir brauchen auf jeden Fall keine neuen und dann müssen wir gucken, was mit den alten ist. Die andere Möglichkeit besteht dann darin, dass sich die Menschen mit ihren öffentlich-privaten Partnerschaften vor Ort befassen können. Das heißt also, wer da langfahren muss jeden Tag oder da dran wohnt, der kann versuchen rauszukriegen, was jetzt aktuell gerade die Kosten sind, was die Verfügbarkeit sind und damit nerven. Also sprich, was müssen wir gerade bezahlen für den Abschnitt auf der A8 Augsburg-München? So ein Schreiben an den Landesminister, an zuständige Landesregierung zu schicken und an die zuständige Bundesregierung zu schicken, scheint einem jetzt erstmal so relativ klein, aber das passiert nicht so oft, das wirkt. Wenn da jemand fragt, irgendjemand muss antworten. Und wenn 10 fragen, dann ist schon mal vielleicht eine Sitzung in der Landesregierung mindestens angesetzt, um zu sagen, was ist los? Wieso nerven uns die Leute wegen der A8?